Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Regional, fair und inklusiv. Unter anderem nach diesen Werten führt mein heutiger Gesprächsgast seinen Handwerksbetrieb. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und mein Gast ist heute Bäckermeister und Gründer der Backpfeife in Berlin, Mathis Hapering. Hallo Mathis.
Hallo Max, schön hier zu sein.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Mathis. Regional, fair und inklusiv, so bin ich jetzt hier eingestiegen. Passt das zu deinem Betrieb? Sind das so die Schlagworte, wo du dich wiederfindest? Oder würdest du gern was ergänzen, was hinzufügen, was verändern?
Also regional finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil regional ist so ein unglaublich weiter Begriff. Also man kann das immer schwer so eingrenzen. Ist jetzt regional vor der Haustür, ist regional jetzt in Brandenburg, ist regional jetzt bis Leipzig oder doch bis München oder doch Italien.
Okay, ja.
Schwierig. Deswegen würde ich mich jetzt nicht wirklich regional nennen, weil mein Begriff für Regionalität ist schon, wo ich auch fast noch hinlaufen kann oder mit dem Fahrrad fahren kann. Das fände ich schon schön. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen, so regional zu sein wie möglich, aber es ist doch nicht einfach. Und deswegen würde ich eher bio sagen, fair auf jeden Fall und inklusiv, denke ich, stimmt auch.
Wir werden über diese drei Bereiche, auch vielleicht über Regionalität und wo Zutaten herkommen, was so dein Ideal auch wäre, werden wir im Laufe des Podcasts jetzt sprechen. Wir starten aber mal einen Schritt früher, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem spreche ich hier überhaupt gerade. Mathis, sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir. Was müssen unsere Leute über dich wissen?
Ja, gut, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie wissen müssen, aber ich bin Bäcker, wie du schon gesagt hast in der Anmoderation, Bäckermeister. Ich habe bei meinen Eltern in Göttingen gelernt, bin 2008 nach Berlin gekommen, wollte dann meinen Bäcker Techniker machen, weil ich habe irgendwie gemerkt, so alle studieren, ich muss unbedingt auch studieren. Hat dann aber nicht geklappt, weil ich einfach kein Studiermensch bin und bin dann wieder im Handwerk gelandet. Und meine Eltern haben auch eine Bio-Bäckerei. Ich bin quasi in Bio geboren worden und da war keine große andere Frage. Es gab sehr viele alte Bio-Betriebe, meine Eltern kennen auch viele und deswegen bin ich sehr viel in Berlin rumgekommen in der Bio-Szene und habe dann viel gearbeitet und 2017 nach einem Auslandsjahr und viel rumprobieren und gucken, was geht, habe ich dann die Backpfeife eröffnet.
Ist Berlin so für die Bio-Bäcker-Szene bekannt? Ist es tatsächlich so, oder?
Ich weiß nicht, ob jetzt Berlin direkt bekannt ist für eine Bio-Bäcker-Szene, aber in Berlin ist, glaube ich, ein Meilenstein gelegt worden mit der Charlottenburger Brotbäckerei. Und es gibt schon sehr viele, so in den 60er Jahren waren viele in Berlin, weil da natürlich auch die Wehrpflicht nicht war. Mhm. Also meine Eltern sind auch dahin und haben auch eine Bio-Bäckerei mit den ganzen Hippies zusammen gegründet. Das war damals noch einfacher. Alles gegen die Industrie. Das war schon schön, glaube ich, die Zeit. Und ich glaube schon, dass Berlin schon auch ein Stück Geschichte in der Bio-Bäcker-Szene hat, denke ich auf jeden Fall.
Okay. Aber, und du trägst diesen Spirit jetzt aber auch weiter in die Backpfeife, in deinen eigenen Betrieb?
Ja, ich meine, so weit wie es geht, ne? Und ich beziehe alles in Bio und in der besten Qualität, die ich finden kann oder beziehungsweise die ich auch bezahlen kann. Ja, ich trage es auf jeden Fall weiter. Das ist schon wichtig für mich auch.
Ich finde ja, allein der Name Backpfeife bleibt irgendwie im Kopf. Also finde ich gut gewordet für eine Bäckerei, für einen Handwerksbetrieb. Was ist denn das Besondere an der Backpfeife? Wie hast du diese Backpfeife aufgebaut? Es gab ja auch ein bisschen Prozess in den letzten Jahren, habe ich gelesen.
Ja, es gab auf jeden Fall Prozesse. Also der Name ist erstmal überhaupt mit einer alkoholischen Runde entstanden mit Freunden. Ich glaube, so einfach kommt man auf so einen Namen nicht. Und dann muss man sich auch ein bisschen trauen, den durchzuziehen, weil wir hatten den lange im Kopf und ich dachte immer so, ja, kommt der gut an? Ist der doch witzig oder ist er nicht witzig? Mhm. Ich wollte natürlich nicht sowas wie Harry Cutter oder so, diese Friseursalons, wollte ich natürlich nicht in diese Schiene gepackt werden, weil das natürlich auch sehr gefährlich mit Wortwitzen. Mhm. Aber da es ja wirklich ein echtes Wort ist, war ich relativ confident, dass das eigentlich ganz lustig ist. Und meine Eltern waren absolut dagegen, die fanden es furchtbar.
Hätten die gerne eher einen traditionelleren Namen oder was? Was hätten die gerne gehabt?
Keine Ahnung. Dann hätten sie Buckingham Palace gehabt. Also hatten wir auch noch auf dem Petto. Oder?
Ja, gut.
Ja, was auch immer. Backstreet Boys oder was auch immer. Mhm. Gibt ja tausend absurde Namen.
Sehr kreative
Wortschöpfungen, ja. Was man machen kann. Die mussten einnehmen.
Okay, aber es ist die Backpfeife geworden.
Es ist die Backpfeife geworden und ich glaube, alle sind ganz happy damit. Und ich meine, mein Prozess ist schon, ich bin einfach, ich glaube, auch durch alle Phasen gegangen. Ich bin ja aus der Ausbildung gekommen und war einfach auch, ja, noch gar nicht so sicher im Handwerk. Ne? Ich meine, nach der Ausbildung bist du ja auch, da kannst du ja auch noch gar nicht alles wirklich. Dann habe ich überall ein bisschen gearbeitet, überall ein bisschen gelernt. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, musste ich auch erstmal überlegen, so, oha, ich muss ja auch noch viel üben und so. Und man, das ganze Buchhalterische und Wirtschaftliche, das kommt ja alles dann auf einen zugeprasselt. Also es war schon auch viel. Und ich habe ja meine Meisterprüfung in der, wie alle Handwerker oft, ja, diese Meisterprüfung, der vierte Teil, die Buchhaltsführung, ist ja immer eine schwierige Sache. Bin ich auch mit der 4 ganz knapp durchgekommen. Und dann hatte ich noch einen Betriebslehrer, das war ganz witzig, bei Sofa-Tutor gefunden. Mein Freund Bernd. Und der hat mir dann, den habe ich dann geschrieben, als ich die Bäckerei öffnen wollte. Und so, hey Bernd, ich mache mich selbstständig, kannst du mir ein paar Tipps geben? Also mach nichts, ich komme vorbei. Und den habe ich als allererstes eingestellt als Minijobber.
Ah, sehr cool.
Und der ist seit Anbeginn mit dabei und hilft mir mit Rat und Tat. Das ist sehr, sehr cool. Und dann war es natürlich ganz klein erstmal, ne? Alleine angefangen und mein Papa hat noch ein bisschen am Anfang mitgemacht, aber ist dann natürlich auch schnell wieder weg, weil er in Göttingen war.
Ja.
Ja, und dann kam irgendwann nach einem halben Jahr der erste Mitarbeiter im Verkauf, dann auch relativ schnell meine erste Auszubildende, weil ich dann irgendwie, die fliegen mir so zu. Und ich hatte immer Lust auch auszubilden. Das war immer schon auch so ein Herzenswunsch von mir. Das fand ich immer schön. Ja, und dann ist es halt so ganz langsam gewachsen mit vielen Fehlern, mit viel Ausprobieren. Ja, genau.
Ich habe gelesen, du hast es als Schaubäckerei damals aufgebaut. Ist das richtig, was ich sage? Und was bedeutet das?
Also ich hatte irgendwann mal, es gibt ja in der Bio-Szene, gab es früher, dass die ein AGB-Treffen, das ist allgemein gutes Brot. Das haben meine Eltern noch ins Leben gerufen, da haben sich alle Biobäckereien aus Deutschland, haben sich dann immer zweimal im Jahr getroffen. Und da war ich als kleiner Bube immer ein bisschen damit dabei. Und da war ich einmal bei Matthias Wolter in Rosenheim. Und das war relativ spät dann. Und der hatte so eine, kam's halt rein und du hast halt sofort die Bäcker gesehen. Konnte gar nicht sehen, war das Verkaufsraum, war das Backstube. Aha. Und ich war total begeistert. Ich fand es richtig, richtig cool, das Konzept. Und der hatte dann dazu Schaubäckerei gesagt oder was auch immer das war.
Offene Backstube oder irgendwas in der
offene Art. Backstube, wie auch immer man das nennt. Und ich fand es immer schon blöd, irgendwo ins Industriegebiet zu radeln. Und da so versteckt zu backen und die Leute im Verkauf haben keine Ahnung von den Bäckern, die Bäcker haben keine Ahnung von den Verkäufern. Und ich finde es so schön, wenn der Kunde reinkommt und fragt und man kann als Bäcker nochmal sagen, so, ah ja, aber das ist so und so und man kann sich nochmal austauschen.
Ja.
Und die Kunden sind auch mega happy, wenn sie mit einem Bäcker wirklich im Gespräch sind. Und ich finde, du kommst rein, du riechst den Geruch, es ist einfach...
Ja.
Ich fand's toll, einfach die Kunden auch. Ich mochte auch schon immer den menschlichen Kontakt. Deswegen wollte ich eigentlich immer auch ein bisschen backen und verkaufen, mischen.
Das heißt, du machst auch beides tatsächlich. Du bist gerne in der Backstube, aber auch gerne in der Kundenberatung im Verkauf tatsächlich?
Ich bin auch gerne, also ja, ich labere auf jeden Fall gerne mit den Kunden. die sind ja genau neben mir. Aber ich bin jetzt hauptsächlich in der Backstube und im Büro leider. Das ist ja immer das...
Bleibt nicht das aus als...
Harte Inhaber, ne? Maß. Ja, das ist nervig. Da kann man nichts machen gegen.
Ja, okay. Ihr seid dann aber einmal umgezogen. Ist das richtig?
Wir sind vom Standort einmal umgezogen, genau. Vor 2 Jahren sind wir umgezogen aus so einer... Wir haben angefangen in so einer ganz süßen Holzhütte, die der Holzmarkt aus Polen abgebaut, dahin gepfaschafft hat und da aufgebaut hat. Und da sind wir reingegangen. Es war eigentlich sehr urig, sehr schön.
Ja.
Aber es war natürlich auch sehr viel Problematik. Die Fenster haben nicht geschlossen. Es war hygienisch auch nicht perfekt. Ne? Die Hygiene will ja immer gerne einen Neubau.
Klar.
Also ist alles immer nicht so einfach, aber es war, hatte natürlich sehr viel Charme, weil wir hatten auch noch so ein bisschen Sitzplätze und man konnte sie sitzen und so. Es war schon echt sehr süß. Wir hatten schöne Zeiten da. Aber wir hatten dann mit dem Holzmarkt auch im Gespräch gemerkt, dass es schon geil ist, wenn die Bäckerei an den Eingang kommt. Für eigentlich alle, für uns, für den Holzmarkt. Das ist einfach so ein Handwerk. Also es ist einfach so eine offene Tür. Man riecht was, man sieht was. Es ist eine Einladung. Ah, cool, dann geht man rein, hat schon eine Schnecke in der Hand und genießt das Wasser. Genau. Und dann haben wir irgendwann entschieden, da in dieses Neubaugebäude am Eingang zu kommen. Ja, so ein Holzhaus. Ist eigentlich ganz schön, so ein rotes Haus.
Jetzt darfst du mir als Allgäuer, der ab und zu, der bisher nur zweimal in Berlin war, und auch allen anderen, die vielleicht nicht aus Berlin kommen oder ne, mit Berlin nicht so viel am Hut haben, mal erklären, was ist das Setting bei euch da vor Ort? Was ist der Holzmarkt und was ist da das Besondere? Wo seid ihr da in Berlin?
Also wir sind auf einem ganz besonderen Ort, würde ich jetzt schon mal sagen. Das ist ein Kreativdorf, wie Holzmarkt sich selber nennt. Mitten in einem urbanen Gebiet. Also wir sind umzingelt von ganz vielen Hotels und auch der Amazon Tower ist nicht weit weg. Also sehr, sehr viel Kapitalismus dreht sich um uns rum. Mhm. Wir sind auch nicht gefeit davon. Aber es ist trotzdem ein schöner Ort, weil er ist aus der Clubszene entstanden damals, 2006, glaube ich. Die sind auch mittlerweile zweimal umgezogen. Ja. Auf dem Originalstandort sind sie jetzt wieder. Da war es die Bar 25. Jetzt ist der Holzmarkt 25. Und wie gesagt, ja, mit Club Elektromusik angefangen, sind schnell gewachsen, haben dann immer ein bisschen Essen mit dazugeholt. Und irgendwann haben sie halt mal gesagt, so, ey, wir wollen das mal ein bisschen professioneller aufbauen. Und haben dann die Stiftung Abendbrot aus der Schweiz mit reingeholt und haben dann mit denen zusammen diesen Platz an der Spree zwischen Ostbahnhof und Janowitzbrücke gekauft. Und das war eine total spannende Szenerie, weil wie das geklappt hat mit der Politik und mit allen, weil das war, ich glaube, es war Brachland von der BSR. Und dann hatte die Stadt gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was wir damit machen sollen. Wir haben es mal ausgeschrieben und Holzmark hatte sich darauf beworben, aber natürlich auch ganz viele Investoren, die natürlich riesige Hochhäuser da drauf bauen wollen. Und die haben das dann in so einem richtig filmreifen Verfahren und irgendwie noch die letzten Minuten noch eine Million draufgesetzt und haben es für 25 Millionen gepachtet für 99 Jahre.
Wow.
Und das schon sehr besonders. Es gab es, glaube ich, auch im Guardian in England, wurde das so mal betitelt, weil das sehr, sehr selten passiert, so ein Filetstück, dass das alternative Leute einfach so kriegen.
Ja, und eben nicht der Gentrifizierung da zum Opfer fällt, sage ich mal.
Ja, ja, genau. Es ist was schon Besonderes und ich finde, es ist schön, dass sie sich da auch platzieren und auch visuell platzieren und einfach was Schönes auch kreieren. Mhm. Also es ist bunt, es ist laut, es ist schon was Schönes.
Mhm. Und also es ist tatsächlich ja sehr zentral in Berlin.
Es ist extrem zentral. Es ist mitten in Mitte. Ja, also am Rand. Es ist noch Friedrichshain-Kreuzberg, aber es ist eigentlich fast am Alex. Es ist genau.
Also das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, dann komme ich auf den Holzmarkt in dieses Gebiet. Auf den Holzmarkt. Genau. Alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die das nächste Mal die einen Berlin-Trip planen, mal bei dir dann vorbeischauen in der Backpfeife. Ihr seid direkt am Eingang vom Holzmarkt.
Genau, die goldene Brezel verrät uns.
Sehr gut. Also goldene Brezel als Signal einmal abspeichern und dann leckere Backwaren kaufen. Und da sind wir dann schon jetzt beim Punkt. Was gibt's bei euch bei der Backpfeife? Habt ihr ein klassisches Vollsortiment oder habt ihr euch auf irgendwas spezialisiert?
Nee, wir haben kein klassisches Vollsortiment. Also, ja, was heißt Vollsortiment? Ich glaube, mittlerweile jede neu gegründete Bäckerei hat ihr Sortiment, glaube ich, mindestens um die Hälfte gekürzt, wie andere Normalbäckereien. Weil du brauchst einfach nicht das Kürbiskernbrot und die Kürbiskernbrötchen im Dreieck und im Viereck und rund und länglich und so. Das ist alles mal entstanden durch Kundenwünsche oder durch Ideen und dann wurde aber kein altes Produkt wieder rausgenommen, sondern es war alles drin und dann irgendwann verhaspelst du dich mit Millionen Produkten. Deswegen haben wir vier feste Brotesorten haben wir. Ein Weizen-helles Brot ist unser Hausbrot, ein Roggenvollkorn, ein Dinkelvollkorn, ein Kartoffeldinkel, das ist aus dem Monatsbrot drin geblieben. Mhm. Da konnten wir uns nicht gegen wehren. Es ist anscheinend beliebt gewesen. Und dann haben wir ein Monats-, also Saisonbrot. Monatsbrot, okay, darf ich nicht mehr sagen, weil wir das nicht schaffen. Genau, und dann haben wir halt Brötchen ganz normal, ein paar, und Brezeln, Laugenbrötchen für die Touristen, die lieben das. Und die, wir haben ja auch eine Kita auf dem Platz, die lieben das auch. Mhm. Wir haben so Zimt-Apfelschnecken. Mein Papa hat mir das gesagt, ich muss die unbedingt machen. Jetzt habe ich, glaube ich, schon über 1 Million davon gerollt. Das, ja, die sind ganz lecker, habe ich gehört.
Macht's dir Spaß, die zu rollen?
Also, es kommt drauf an. Also, wenn man zu viele macht, irgendwann nervt's, aber es macht eigentlich immer noch Spaß. Ich, das ist ja das Absurde. Also, Teig anfassen ist einfach, es wird nicht alt. Es macht immer noch Spaß, es ist immer noch geil. Ich verbringe wirklich auch viel Zeit, in den Kneter zu gucken und mir den Teig anzugucken. Das ist schon immer eine faszinierende Geschichte.
Ja,
das ist so. Und dann haben wir noch so gegrillte Sandwiches, die wir mit unserem Hausbrot machen. Die sind sehr beliebt.
Okay, dann als Mittagssnack oder so zum Beispiel.
Genau, als Snack, cool, ist es sehr beliebt, ja.
Hast du ein Lieblingsprodukt?
Es schwankt doch immer sehr. Ich glaube, momentan ist unser Monatsbrot, ist so ein Hafer-Haselnussbrot. Das ist sehr lecker. Ja.
Oh, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Kann man machen.
Cool. Werde ich auschecken das nächste Mal.
Manche sitzen den ganzen Tag in Meetings. Andere bauen die Welt. Bosch Professional hat Werkzeuge für echte Profis. Für die, die früh anfangen, schnell startklar sind und einfach anpacken. Vom 18-Volt-System für volle Power ohne Kabel bis zu Zubehör und Messgeräten, die Zeit sparen und Risiken minimieren. Werkzeuge, die selbst härteste Bedingungen und ein ganzes Berufsleben voller Action überstehen. Weniger Stillstand, mehr Einsatz. Weniger reden, mehr machen. Engineered for Action. Bosch Professional.
Mathis, wir haben ja einen Grund, warum wir miteinander jetzt hier auch podcasten. Eigentlich lohnt es sich immer, über dieses Thema zu sprechen. Wir haben uns als Thema Inklusion heute ein bisschen mit auf den Zettel geschrieben. Aus dem Grund, ihr seid vor ein paar Wochen bei der Zukunft Handwerk in Berlin mit dem Inklusionspreis ausgezeichnet worden von der IKK Klassik. Die Handwerksjunioren und die Unternehmerfrauen im Handwerk sind da auch noch mit dabei. Und du wurdest 2025 schon mit dem Inklusionspreis Berlin ausgezeichnet.
Genau so ist es.
Ja, also zu einer Auszeichnung gratuliert man. Ich sage auch herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Das nutzen wir jetzt als Aufhänger, um über dieses Thema zu sprechen. Du hast einen Kollegen, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Wael bei dir?
Ja,
korrigiere mich gern.
Würden wir sagen, ich hatte das mal nachgefragt, weil er ist ja, wie du sagst, gehörlos.
Ja.
Und wir wissen ja nicht, wie man seinen Namen ausspricht, weil er hat ihn uns ja noch nie gesagt.
Da sind wir jetzt schon genau im Thema drin.
Ist total spannend. Und wir haben, er kommt ja aus Tunesien ursprünglich. Ja. Und wir haben auch einen Mitarbeiter auf dem Holzmarkt, der auch aus Tunesien kam. Und ich hatte ihn mal gefragt, Malik, wie spricht man den Namen eigentlich aus? Und wir haben alle Wael gesagt. Und ich glaube, es wird Wael gesagt.
Okay, also.
Wael Sef.
Wael ist gehörlos. Du hast es schon erwähnt. Und er hat, finde ich besonders schön, er hat bei dir die Ausbildung gemacht und auch dann die Gesellenprüfung bestanden. Ist Wael immer noch bei dir im Team?
Ist immer noch im Team. Wir haben heute zusammen gearbeitet.
Sehr cool. Wie kam es dazu, dass Wael bei dir in der Backpfeife seine Ausbildung gestartet hat?
Ja, spannende Sache. Also es hat ganz gut geklappt, weil wir hatten gerade unseren einen Auszubildenden ausgelernt. Der wollte dann wo auch immer hin, Tim. Und auf dem Holzmarkt gab es damals, ich glaube, es ist jetzt 4 Jahre her oder 5, lass mich lügen, 2021 war das, gab es noch die Firma Oma GmbH. Das war eine Inklusionsfirma, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit Behinderungen eingestellt hatten. Und die haben da sauber gemacht und den Platz aufgeräumt und was auch immer. Und die waren ziemlich cool, mit denen haben wir viel gequatscht, immer mit dem Inhaber Olli. Und die kamen mal irgendwann auf mich zu und haben gesagt, so hier, einer meiner Mitarbeiter, der hat früher auch immer gerne was mit Teig gemacht, der würde gerne mal eine Ausbildung machen. Aber der ist gehörlos. Und da habe ich dann mal ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, ja, ist bestimmt auch anstrengend. Aber ich war mir dann so ein bisschen unsicher. Ich kannte ihn auch nicht und so. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann war für mich klar, der ist einfach nett. Der ist einfach nett, der ist einfach super sympathisch. Und dann habe ich das eigentlich relativ schnell entschieden, obwohl ich jetzt gar nicht so krass über diese Hürden nachgedacht hatte jetzt. Einfach gedacht, ja, wird schon irgendwie.
Ja.
Und dann, okay, ja, haben wir angefangen.
Konntest du schon Gebärdensprache sprechen? Hast du, also wusstest du, wie das funktioniert? Nee, oder hast du das dann erst dann gelernt?
Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Also zero. So wie.
Okay, dann frage ich mich, das ist jetzt vielleicht eine ganz plumpe Frage, aber erlaub's mir, wie lernst du oder wie hast du YL einen Gehörlosen kennengelernt? Ich weiß nicht, ja, wie habt ihr euch verständigt am Anfang?
Also, du musst verstehen, YL ist ein sehr, sehr offener Mensch. Und ich glaube, auf dem Platz haben wenige gemerkt, dass er überhaupt gehörlos ist. Also wenn man ihn jetzt gesehen hat, wie er da gearbeitet hat, man so hallo und dann hat er es gesehen und hat auch gewunken und so Daumen hoch und so. Man hat gar nicht so richtig gemerkt, hä, der hat mich gar nicht gehört. Aber der hat es so ein bisschen aus der Geste, einfach, der versteht einfach sehr, sehr gut Körpersprache. Er fasst das sehr gut auf. Natürlich ist irgendwo eine Grenze erreicht. Und wir haben natürlich... Eigentlich, wir haben ins Mail geschrieben, wir haben Pantomime gemacht und er hat mir einfach Stück für Stück, ja, das einfach gezeigt. Er hat einfach gesagt so, ja, das ist Wasser, das ist Mehl, ne, das ist kalt, das ist Kühlhaus. Das haben wir halt alles so Schritt für Schritt, haben wir diese Wörter gelernt und dann hast du halt so eine Babysprache entwickelt. Ich, Kühlhaus, Hefe, hoch, Teig, jetzt, schnell. Fertig. Ne, das ist halt so, und so ein bisschen reden wir immer noch so. Es ist natürlich jetzt ein bisschen besser geworden und flüssiger, aber am Anfang ist es, ja, haben wir uns einfach mit Signal, also mit prägnanten Wörtern verständigt. Ne, und das haben wir, glaube ich, fast 2 Monate gemacht oder 3, bis ich endlich es geschafft habe, irgendeinen Dolmetscher zu organisieren oder eine Förderung zu organisieren. Wir hatten zum Glück, hatte Wael eine Einzelfallhelferin, die ihn begleitet hat. Das war die Katharina Schnier. Und die hat sehr viel geholfen. Die war dann am Anfang auch mit dabei. Die hat uns geholfen, auch so diesen ganzen Vertrag zu machen. Genau, und die Anträge auch bei der Handwerkskammer, da haben die uns auch sehr viel geholfen. Inklusions, der Arbeitgeberservice von der Arbeitsagentur, die Frau Kirschbaum, die hat uns auch sehr viel geholfen. Also wir haben sehr viel Hilfe gehabt. Das war auch sehr wichtig, weil du schaffst es in der, du arbeitest ja, du hast ja gar keine Zeit für diese ganze Scheiße nebenher.
Ja, also ich finde das schon eine sehr große Leistung, dann als kleiner Betrieb mit begrenzten Kapazitäten, sage ich mal, dann diese Herausforderungen noch zu bewältigen und diese Hürden dann zu nehmen. Und er hat dann bei dir das Bäckerhandwerk gelernt. Wie hat das funktioniert in der Ausbildung, auch mit der Schule? Auch das stelle ich mir herausfordernd vor.
Schule war
ein Habt ihr da auch mit Dolmetschern arbeiten können? Ging das?
Ja, das ist ja das Gute, dass du kriegst, also der Arbeits-, ich glaube es auch, das Arbeitsamt, die stellen dir einen Dolmetscher zur Verfügung. Das geht über andere Vereine, ich weiß jetzt nicht genau. Und die gehen mit ihm zusammen dann in die Schule. Also die machen quasi mit ihm die Ausbildung. Das ist total spannend. Okay. Und wir haben uns dann einmal in der Woche immer getroffen. Also wir hatten immer einmal in der Woche einen Dolmetscher bei uns und mit Wael. Und dann haben wir immer ein bisschen über die Schule gesprochen, haben wir überlegt, so, ah, okay, hast du es verstanden? Nein, du hast gar nichts verstanden. Ah, okay, ich muss dir das nochmal erklären. Weil er kriegt dann natürlich Zettel vorgelegt, die müssen den erstmal übersetzen. Da ist aber der Lehrer schon ein bisschen weiter. Ich verstehe das manchmal auch. Inklusion ist leicht gesagt. Es ist sehr schwer umgesetzt in der Schule. Mhm. Die Lehrer haben auch dann natürlich auch die anderen Schüler, die müssen auch
andere Sachen ja erfüllen, klar.
Die haben ja auch andere Arbeit. Die haben natürlich auch keinen Bock, da jetzt auf den zu warten oder da. Und deswegen ist sehr viel fein.
Auch schwierig.
Ja, ist auch schwierig. Ja. Deswegen ist sehr viel Feingefühl auch von der Dolmetscherin, oder beziehungsweise war es gar keine Dolmetscherin, es war eine Lehrerin, die Gebärdensprache beherrscht hat.
Okay.
Und das war sehr, sehr gut. Wir hatten sehr Glück. Wir hatten am Anfang eine, die war ein bisschen zu alt für Wael. Die haben sich nicht so gut verstanden. Mhm. Und er war sehr unglücklich, weil sie war, sie hatte eine, sagen wir mal, ein bisschen sehr alte Sprache. Sie war sehr langsam. Und das war schwierig. Und dann war es auch noch Corona. Es war wirklich nicht so einfach.
Kam dann alles zusammen.
Ja. Ja, dann mussten die eine Maske tragen. Und aber die haben halt gesagt, wir müssen das Mundbild sehen, weil sonst verstehe ich die nicht, weil du kannst Zucker und Salz ist halt die gleiche.
Ist genau das Gleiche.
Ja, wie willst du es sehen, wenn du eine Maske auf hast?
Ja, gar nicht, natürlich.
Geht halt nicht, ne? Also es ist halt, es macht es halt dann nicht einfacher. Und dann hatten wir die Nora und die war wirklich klasse. Die hat uns wirklich mit da durchgezogen. Die hat mit den Lehrern gekämpft. Die hat, das war wirklich, das hat mir sehr viel vom Hals gehalten. Also die hat sehr viel was so schulisch. Die haben sich sonntags immer noch mal hingesetzt und Mathe gebüffelt. Das war also wir haben, ich glaube, es war wirklich eine Team-Effort.
Ja, und dann auch eine Teamleistung, dann, den Gesellenbrief dann.
Wir waren alle sehr froh und alle Dolmetscher, wir sind dann essen gegangen. Es war total, es war sehr erleichternd. Ja.
Glaube ich. Aber sehr cool. Genau. Was war denn so die größte Hürde oder was würdest du dir wünschen, wo gibt's Verbesserungspotenzial? Wir werden über das Potenzial von Inklusion im Handwerk, da sprechen wir gleich drüber, aber bei dir persönlich, was hättest du dir gewünscht? Was hätte besser sein können?
Ja, ich glaube, ich will jetzt gar nicht so krass haten oder so. Ich bin schon relativ froh, dass wir so viele Hilfen hatten, also der Ausbildungslohn wurde übernommen und wir haben halt viele Hilfen bekommen. Er hat ja auch eine Begleitung in der Schule. Natürlich ist es, was Inklusion natürlich auch schwierig macht, sind natürlich die ganzen Gewerke untereinander. Die Innung muss gebrieft werden, die Prüfung muss irgendwie auch darauf passend gemacht werden. Es muss halt ein Ausgleichsnachteil gewährt werden. Und da muss man immer viel erzählen und viel wieder auch aufklären. Und ich glaube, das, was wir jetzt machen, diese Aufklärung, dieses so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es Menschen gibt, die wirklich ein Problem haben und die einfach diese Prüfung nicht so einfach schaffen würden oder die Ausbildung ohne Unterstützung. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass da noch mehr aufgeklärt wird, ne, in Schulen und dass einfach da ein offeneres Ohr dafür ist und nicht so, jetzt muss ich mich darum noch kümmern.
Ja.
Genau.
Also es gibt keine standardisierten Prozesse für gehörlose Azubis.
Ich glaube, es ist natürlich am Ende alles nicht so einfach, Also vielleicht kann man noch sagen, dass man eine gehörlose Schule entwickelt oder was auch immer. Aber es gibt sogar eine Ausbildungsschule in Essen. Und da hatten wir auch überlegt, schicken wir ihn dahin. Und da hat Wael gesagt, nee, da will ich dich hin, da wird zu viel gelästert. Ja, was willst du machen? Okay. Ich meine, du hast ja auch immer noch einen Menschen da, der auch noch Entscheidung hat. Das ist
selbstverständlich.
Es ist so viel, ist immer schwierig.
Okay. Aber Wael war dann in Berlin und konnte da die Schule besuchen.
Genau,
der hat die Ausbildung machen.
Oh, ist der besucht.
Wie groß ist dein Team denn mittlerweile in der Backpfeife?
Wir haben 6 Teilzeitmitarbeiter im Verkauf. Im Sommer wird es mehr, im Winter ein bisschen weniger, es schwankt ein bisschen. Wir sind zu dritt in der Backstube. Wir haben jetzt Pascal aus dem Verkauf in die Backstube gezogen. Der macht jetzt die Ausbildung gerade.
Cool.
Und er lernt sehr viel von Wael, das ist sehr süß. Wael macht die Backstubenleitung. Und ich bin als Chef immer mal punktuell, komme ich rein und schrei rum.
Das ist ja auch geil. Ne? Das ist ja auch cool. Dann übernimmt Wael jetzt tatsächlich so auch ein bisschen die Ausbilderrolle.
Ja.
Also klar, du bist immer noch Head of, klar. Aber Wael gibt dann sein Wissen auch aktiv weiter an die jetzigen Azubis.
Ja, und er kann das sehr gut. Er ist sehr geduldiger Mensch. Also man muss das immer loben. Das ist erstaunlich auch, wie geduldig er mit uns war, mit der Gebärdensprache. Nächsten Tag habe ich es wieder vergessen. Da war ich im Urlaub, habe alles wieder vergessen. Wir fangen wieder von vorne an. Also er muss ja bei jedem Mitarbeiter immer wieder neu alles immer erzählen und auch beibringen. Ja. Das ist schon erstaunlich. Aber er kann das und er ist sehr geduldig. Macht das gerne.
Das heißt aber auch, jeder aus deinem Team kann in gewisser Art und Weise Gebärdensprache.
Genau, in gewisser Art und Weise. Ihr findet euch
mittlerweile zurecht.
Also ich glaube, die Kommunikation funktioniert ganz gut. Manche können es mehr, manche können es weniger. Ja, also manche haben auch weniger Berührungspunkte, manche machen halt nur die Spätschicht und weil es nur in der Frühschicht. Ja, da passiert halt leider dann auch nicht so viel Austausch. Klar, dann, wenn wir irgendwie ein Team-Event haben, dann lernt man wieder ein paar Wörter. Aber wenn du nicht das jeden Tag benutzt, dann ist es sehr schnell auch wieder weg.
Ja glaube ich. Gibt es denn tatsächlich so bäckerspezifische Gebärdensprache? Oder irgendwelche speziellen Worte, die ihr lernen musstet? Oder habt ihr euch was ausgedacht?
Wir haben uns was aus. Wir haben schon eine eigene Sprache entwickelt, auf jeden Fall. Weil ich meine, wir haben ja zum Beispiel Gluten, wussten die auch nicht richtig. Und dann machen die halt Nudeln, ne? Also die Gebärde, weil es auch so strenge sind. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe mal gehört, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber die Gebärdensprache wurde einfach für das einfache Volk entwickelt und die wurde nie wirklich weiterentwickelt. Also fangen die an, Fachwörter zu machen und so. Das kommt alles jetzt dazu, aber das gab's halt damals nicht. Deswegen sind halt ganz schnell so chemische Begriffe ganz schwierig und dann muss man sich da auf was einigen. Also für uns, in unserem Team ist das völlig okay, aber es versteht natürlich jetzt kein anderer.
Ey, vielleicht könnt ihr da aber ja wie so ein Duden oder so ein Übersetzungswörterbuch mal erfinden und könnt da mal eure Begriffe für Sauerteig, für Brezel und so weiter einmal verdeutlichen. Ja, irgendwo muss man ja anfangen.
Irgendwo muss man anfangen, da hast recht.
Ja, also da wirklich eine super schöne Geschichte, eine beispielhafte Geschichte, wie Inklusion dann tatsächlich auch funktionieren kann. Und auch das ist ja das, was von solchen Preisen, von solchen Auszeichnungen immer ausgeht. Ja, also an sich ist dieses Thema Inklusion im Handwerk ein Thema, über das wir sprechen müssen, weil da liegt so viel Potenzial drin. Ja. Ich habe da mit der Katja Lilo-Melder, die du ja auch kennst, auch schon länger mal drüber gesprochen. Sie hat, glaube ich, auch ein oder zwei Gehörlose in ihrem Team. Mhm. Und wir hatten das damals auch schon, wie viele Möglichkeiten eigentlich liegen gelassen werden. Wir sprechen ganz viel über einen Bedarf an Fachkräften, an neuen Auszubildenden, an Nachwuchskräften fürs Handwerk. Was meinst denn du aus deiner praktischen Sicht raus, wie viel Potenzial liegt da aktuell noch ungenutzt? Wie viel mehr wäre denn möglich im Handwerk?
Ja, ich glaube sehr viel, weil wir haben jetzt ein gutes Beispiel. Wir haben jetzt letztens eine gehörlose Praktikantin gehabt. Und ich hatte das gleiche Gefühl, also die haben eine wahnsinnig gute Auffassungsgabe. Wenn du ihnen was zeigst, ein, zwei Mal haben die das verstanden. Also die nehmen das einfach, die nehmen diese Info einfach, weil die müssen das ja über die visuelle Form einfach aufnehmen. Und es ist einfach, die verstehen das einfach viel mehr. Wenn du es jemandem anderen zeigst, dann wird erstmal so, ich habe ein bisschen zugehört, aber ich habe eigentlich nicht wirklich hingeguckt. Das dauert einfach. Also die haben wirklich eine wirklich schnelle Auffassungsgabe und du hast, also wenn du in der Bäckerei brauchst du ja nicht wahnsinnig viel Kommunikation. Also viel ist ja, wie fühlt sich der Teig an? Wie viel Wasser braucht er, ne? Wie stark
haptisch.
Es ist super haptisch. Ja. Und ich glaube, das ist der ideale Beruf. Also es ist kann ganz easy und da liegt, glaube ich, sehr viel Angst in der Luft. Das hatte Bael mir auch mal erzählt, dass viele sich auch nicht trauen, auf so hörende Betriebe zuzugehen und zu sagen, hey, hier, ich bin. Deswegen ist es ja, ich hatte ja auch noch nie eine Berührung, es kam jetzt ja auch noch keiner zu mir, hat gesagt so, ey, bildest du aus oder nicht?
Ja.
Deswegen muss man natürlich auch, das ist ja auch das Schöne, man zeigt das, man zeigt, wie es geht und so. Es ist machbar, wenn beide da Bock drauf haben.
Hast du irgendwelche Tipps für Unternehmen, die da vielleicht auch erstmal mit Vorurteilen oder mit einer Sorge vielleicht am Anfang konfrontiert sind und sich denken, hey, nee, ist zu viel Arbeit, die Hürden sind zu groß für mich. du hast einfach gesagt, du machst es jetzt und hast vielleicht dann erst im Prozess gemerkt, was bedeutet das jetzt alles? Ich weiß nicht, wie schaffen wir es im Handwerk, dass dieses Thema Inklusion mehr auf die Liste kommt, ein bisschen höher gerankt wird.
Ja, ich glaube, es ist ja auch schon durch die Preise, ist es schon auch sehr im Fokus, auch was voll schön ist, dass jetzt der Inklusionspreis wirklich im Handwerk auch existiert, ist auch was total mega Geiles.
Ja.
Das gibt ja nochmal so eine, das muss einfach, ich glaube, es
man
muss
braucht
einfach,
Beispiele,
man ja, braucht, ja, man braucht Beispiele.
Man muss zeigen, es funktioniert.
Genau, das ist, glaube ich, total wichtig. Ja.
Aber irgendwas Konkretes so, was schwierig jetzt rauszuhauen, ne? So ein,
aber du meinst jetzt, was ich anderen Betrieben empfehlen würde?
Ja.
Also ich glaube,
Thema offen gegenüberstehen, aber noch keine Ansatzpunkte haben.
Ja, ich glaube, keine Angst ist auf jeden Fall das Wichtigste. Also wenn Leute auf einen zukommen, mit offenen Herzen erstmal sie annehmen und auf jeden Fall ein Praktikum zu geben. Also erstmal überhaupt reinholen, gucken, hey, funktioniert das überhaupt? Das machst du ja sowieso. Funktioniert die Chemie zwischen uns? Ich meine, du kannst ja auch einen Gehörlosen haben oder jemand, der Beeinträchtigung hat oder Behinderung. Da stimmt die Chemie nicht. Dann würde ich den auch nicht ausbilden, weil da quälst du dich ja. Man quält sich ja beides. Und genau, und ich glaube, in diesem Trial, also in dieser Ausprobierzeit, kann man es einfach, glaube ich, ganz einfach merken, ey, wir können wunderbar miteinander arbeiten, alles andere schaffen wir schon irgendwie.
Ja.
Ich glaube, ohne Angst ranzugehen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, das war für mich natürlich auch der springende Punkt. Ich hatte keine Ahnung, hey, komm ran, let's do it. Ah, scheiße. Wird doch anstrengend gewesen.
Ja. Aber es lohnt sich ja dann.
Wie gesagt, es lohnt sich. Du hast einen sehr loyalen Menschen an deiner Seite.
Mhm. Und das Beispiel mit der Praktikantin, das du gerade noch erzählt hast, das ist ja dann mehr oder weniger jetzt kein Selbstläufer, aber es fällt einem natürlich deutlich einfacher, weitere Personen natürlich mit einer Behinderung einzustellen oder zumindest ins Team irgendwie mit aufzunehmen, wenn es schon jemanden gibt,
der
eine körperliche Einschränkung hat.
Genau, und vor allem auch der Verein Unerhört, der ist ja auf uns zugekommen und hat ja gesagt, so, ey, habt ihr Lust, einen Praktikanten zu nehmen? Weil die genau wussten, ey, bei euch ist ein einfacher Einstieg.
Ja, voll.
Die Person hat ja auch Angst, ne? Und die weiß so, ey, ich kann mich da ein bisschen verständigen. Und das ist schon, ich glaube, das ist auf beider Seite noch ein bisschen Unsicherheit.
Mhm. Wir versuchen, diese Unsicherheit ein bisschen abzubauen. Und das ist ja auch schön. Das, was wir jetzt mit unserem Podcast auch wollen, da deine Geschichte zu erzählen und die Geschichte von YL zu erzählen, wie es in der Praxis laufen kann.
Ja.
Mathis, wir gehen auf die Zielgerade. Wir haben in unserem Podcast immer noch so ein paar Abschlussfragen, die wir allen unseren Gästen stellen, die ich dir gerne auch stellen werde. Die erste Frage: Mit wem würdest du gerne mal tauschen, wenn du mal die Möglichkeit hast, für einen Tag in ein anderes Leben mal reinzuschauen, in einen anderen Beruf, in eine andere Welt, sage ich mal. Mit wem würdest du gerne mal tauschen?
Tolle Frage. Habe ich schon ganz oft mir geträumt, dass man das machen kann. Instrumentenbau, mega geil. Ich hätte 1000 Sachen, keine Ahnung.
Instrumentenbau, sehr schönes Handwerk, ja.
Ultra geil. Ich liebe ja Holz, weil das ist ja genau das Gegenteil von mir. Weil du kannst das Holz einfach bearbeiten, lässt es liegen, gehst nach Hause und morgen ist es immer noch da. Es ist beim Teig halt nicht so.
Teig läuft weg.
Es ist so nervig manchmal. Und das ist schon was Schönes, das ist was Schönes, Schönes. Ich würde gerne, keine Ahnung, Musiker fände ich auch total toll. IT, keine Ahnung, es gibt viele, ich bin sehr facettenreich, was so Interessen betrifft.
Okay, cool. Aber vielleicht kannst du ja mal das ein oder andere Praktika irgendwo machen.
Auf jeden Fall. Das mache ich immer gerne.
Mathis, nächste Frage. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk bedeutet für mich, glaube ich, Gefühl. Gefühl, sehen, schmecken, tasten, Sachen mit den Hand machen, etwas schaffen, etwas zu sehen, was man geschafft hat, ist was Tolles, ja.
Sehr schön. Dritte Frage. Wenn du eine Sache im Handwerk sofort ändern könntest, was wär's?
Ich glaube, ich würde gerne die Wirtschaft rausnehmen. Ich hasse Wirtschaft, ich hasse es, mich mit Geld zu befassen, ich hasse es, über Preise nachdenken zu müssen, ich hasse es, viel Geld nehmen zu müssen für Sachen, die eigentlich jeden glücklich machen müssten. Ich würde es lieben, ins Tauschgeschäft zu gehen. Naja, das wäre schon was Schönes, aber es ist nicht nur im Handwerk, ich würde es der Welt wünschen.
Also ein bisschen back to the roots, ein bisschen back weg vom rein kapitalistischen Denken.
Ich fände es toll, ich fände es toll, weil das, ich weiß nicht, was ich sonst am Handwerk ändern würde. Ich glaube, mehr Herz braucht man nicht. Es kommt auf die Menschen drauf an.
Mathis, ich habe zum Abschluss noch 4 kurze Begriffe mit der Bitte, auch kurz und knapp drauf zu antworten. Mhm. Erster Begriff, was ist für dich Heimat?
Gutes Gefühl.
Hast du irgendein Vorbild?
Mein Papa.
Was ist für dich Glück?
Glück. Was ist für mich Glück? Scheiße.
Du kannst da auch kurz drüber nachdenken, ist kein Problem.
Also Glück ist für mich, was zu tun zu haben und Erfüllung darin zu finden.
Sehr schön. Letzter Begriff. Hast du irgendein Motto?
Motto ist, glaube ich, Herzlichkeit.
Sehr schön. Mathis, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Herzlichkeit weiterhin für die Backpfeife. Ich schreibe es mir auf meine Liste, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Dann komm ich vorbei und halte Ausschau nach der goldenen Brezel.
Na dann. Dann.
Auf dem Holzmarkt in Berlin. Ja, Mathis, gerne. Ganz herzlichen Dank dir und alles Gute weiterhin für dich und für dein Team in Berlin.
Vielen Dank. Euch auch.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.